Kurzen Dank an Thomas Pankratz, der uns heute das Wort auslegen wird. Lieber Thomas, Gottes Segen dir für deine Verkündigung und herzlichen Dank auch für deinen langjährigen Dienst als Diakon. Übrigens halten Sie Sonntag für Sonntag einen Gruß von Thomas in der Hand. Er ist nämlich derjenige, der dann die letzte Redaktion des Gottesdienstzettels vornimmt. Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit dem Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich aber nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten.
Liebe Gemeinde, in einem Kampf ist es entscheidend, die Front zu kennen. Alles, was dahinter liegt, gilt es zu verteidigen und alles, was davor liegt, nach besten Kräften zu bekämpfen. Ja, eine ganz einfache Regel der Kriegskunst. Man kann sich dann darauf verlassen, dass in den eigenen Reihen alle dasselbe Ziel verfolgen, alle zusammenstehen und man eine Einheit ist. Und man kann sich dann völlig auf den Kampf nach vorne gegen außen konzentrieren. Was aber passiert, wenn sich der Feind in den eigenen Reihen befindet? Was ist, wenn der Feind sich unter die eigenen Leute gemischt hat? Man sieht ihn nicht so direkt, wie wenn er vor einem steht. Oder noch schlimmer, die eigenen Leute vielleicht sogar der Feind sind. In solch einem Fall ist es schwierig, den Krieg zu führen, weil man an 2 Fronten kämpft. Und die Niederlage scheint unabdingbar, weil sich der Kampf in das eigene Lager verschiebt. In Apostelgeschichte 5, unserem heutigen Predigttext, blicken wir auf die Anfangszeit der Gemeinde. Es gab noch keine gefestigten Ortsgemeinden, die entstanden gerade erst. Auch Paulus, der hieß zu dem Zeitpunkt noch Saulus, war einer der größten Feinde der jungen Gemeinde. Er verfolgte sie und ließ sie töten. Und wir wollen uns jetzt, bevor wir uns Apostelgeschichte 5 zuwenden, einen ganz kurzen Überblick verschaffen über die Entstehung und die erste Zeit des Lebens der Gemeinde. Die Apostelgeschichte beginnt damit, dass Jesus vor den Augen seiner Jünger in den Himmel entrückt wird. Und er versichert ihnen zuvor, es wird der Heilige Geist kommen als ein Helfer, als eine Unterstützung. Und das geschah dann auch an Pfingsten. Und im Anschluss, das werden Sie sicherlich wissen, gibt es dieses große Wunder, dass die Jünger anfangen, in verschiedenen Sprachen zu reden, als der Heilige Geist auf sie kam. Und zu dem Zeitpunkt waren viele verschiedene Nationen in Jerusalem und jeder konnte die Jünger in seiner Sprache verstehen. Es war ein großes Wunder. Und es bekehren sich 3000 Menschen auf einmal zu Jesus. Das waren sowohl Juden als auch ganz viele andere Nationen, die zu dem Zeitpunkt dort waren. Und die Zeit der Gemeinde Jesu beginnt. Und die Kapitel 2 bis 4, darin schildert uns dann Lukas, der Arzt, das Leben dieser ersten Gemeinde. Was hat diese Gemeinde ausgezeichnet? Das Leben war geprägt von einer innigen Gemeinschaft. Teilweise trafen sie sich täglich, um die Lehre der Apostel zu studieren. Sie trafen sich zum Beten, auch das Brotbrechen oder Mahl des Herrn genannt, nahmen einen zentralen Platz in dieser Gemeinschaft der ersten Gemeinde ein. Nöte und Mängel bezüglich materieller Versorgung kannten die Gläubigen nicht, denn wo Bedarf war, wurde geteilt. Das war auch gerade wichtig, weil viele ja von weiter weg kamen, die nicht all ihr Hab und Gut mitgenommen haben. Die waren quasi auf Durchreise, die hatten nicht so viel dabei. Und für sie wurde gesorgt. Das war das Leben der ersten Gemeinde. Und die Gemeinde, die wuchs täglich, es bekehrten sich weitere Menschen. Und dieses Wachstum der Gemeinde blieb natürlich nicht widerstandslos. Im 4. Kapitel berichtet uns Lukas, wie Apostel eingesperrt werden, um sie mundtot zu machen. Ihnen wird verboten, von Jesus zu reden. Aber dieser Widerstand von außen blieb erfolgenlos, weil sie ließen sich nicht einschüchtern. Sie redeten weiter, sie wurden letztlich nicht freigelassen, es gab keine Möglichkeit, sie weiter festzuhalten. Und das Wachstum setzt sich fort. Der Angriff von außen scheitert. Und unmittelbar vor dem Abschnitt unseres Predigttextes wird noch einmal diese Einheit der Gemeinde und der Gläubigen und vor allem die Bereitschaft, auf eigenes Hab und Gut zu verzichten, hervorgehoben. Und diese Verse möchte ich noch lesen, bevor wir dann zur Apostelgeschichte 5 kommen. Und das sind die Verse Kapitel 4, Abvers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen, und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Das ist der unmittelbare Kontext für unseren Predigttext. Und dass hier Barnabas als einziger namentlich erwähnt wird, ist kein Zufall. Wir werden heute sehen, dass nämlich diese innige Gemeinschaft, die hier beschrieben wird in dieser Gemeinde unter den Gläubigen, dieses Vertrauen, dieses füreinander Sorgen, dass diese Gemeinschaft missbraucht wird, um die Gemeinde von innen heraus anzugreifen. Der Kampf von außen ist gescheitert, aber jetzt verlagert sich der Kampf in die eigenen Reihen. Der Angriff von außen war sehr offensichtlich. Der Angriff von innen ist viel schwerer zu enttarnen. Und das Thema für die heutige Predigt lautet deswegen: Der Feind im eigenen Haus. Der Feind im eigenen Haus. Und wir wollen uns dafür die ersten Verse aus der Apostelgeschichte 5 anschauen. Und wir werden sehen, diese Begebenheit, die wir dort sehen werden, beginnt teuflisch, verläuft tragisch und endet am Ende tödlich. Wir werden dem jetzt nach und nach auf der Spur sein. In diesen Versen stellt uns Lukas ein Ehepaar vor, Ananias und Sapphira. Und auf den ersten Blick handeln sie sehr ähnlich, wie es auch Barnabas getan hat. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen diesem Ehepaar und Barnabas, und dieser hat weitreichende Folgen. Wir werden sehen, dass hinter der Handlung von Ananias und Sapphira letztendlich ein teuflischer Plan steckt. Und das ist auch der erste Punkt für heute, ein teuflischer Plan. Und dazu lesen wir nochmal die ersten beiden Verse aus Apostelgeschichte 5. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Bis hierhin tun sie erstmal nichts Ungewöhnliches. Vielleicht ermutigt das Beispiel von Barnabas, der seinen Acker verkauft hat und alles den Aposteln gebracht hatte, verkaufen die beiden ein Grundstück, andere setzen auch mit Acker, und vielleicht besaßen sie auch mehr als nur einen, das wissen wir nicht, und sie bringen einen Teil des dafür erhaltenen Geldes zu den Aposteln. Und die konnten dann damit verfahren, wie es auch in Kapitel 4, Vers 35 beschrieben ist, das Geld denen geben, die es nötig haben. Soweit erstmal unauffällig. Aber im Gegensatz zu Barnabas brachten Ananias und Sapphira nur einen Teil dieses Geldes zu den Aposteln und behielten den Rest für sich. Aber wenn wir den Text weiterlesen, werden wir feststellen, dass auch hierin nicht das Problem liegt. Schauen Sie bitte einmal auf den Anfang des 4. Verses. Da sagt Petrus zu Ananias: Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt. Das heißt, Petrus sagt: Das war deins, also auch das Geld war am Ende deins. Du warst nicht verpflichtet, es zu geben. Das heißt, das Problem lag nicht darin, dass Petrus, dass Ananias und Sapphira nicht alles gegeben haben. Und auch die Bibel verbietet generell nicht Gläubigen Geld und Besitz zu haben. Sie verbietet auch nicht, reich zu sein. Lesen wir dazu beispielsweise als eine Stelle 1. Timotheus 6, Vers 17 und 18. Da gibt Paulus Timotheus einige Hinweise mit auf den Weg, und er sagt: Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Paulus spricht hier von Reichen und er warnt sie davor, ihre Hoffnung auf den Reichtum zu setzen. Er sagt aber nicht, verbiete ihnen reich zu sein, sorgt dafür, dass sie alles abgeben, damit sie sich gleich machen mit allen. Nein, er fordert sie auf, seid freigebig, helft einander, aber setzt eure Hoffnung nicht auf das Geld. Das ist der biblische Umgang, den wir lernen, wie wir mit Geld umgehen sollen. Aber zurück zu Ananias und Sapphira. Worin besteht nun das Problem in ihrer Gabe? Und dazu lesen wir die Verse 7 und 8. Wir werden heute ein bisschen springen in Apostelgeschichte 5, weil wir Ananias und Sapphira quasi parallel betrachten. Apostelgeschichte 5, Abvers 7. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie, also Sapphira, und sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Und sie sprach, ja, um so viel. Offenbar hatten Ananias und Sapphira zwar einen Teil des Geldes für sich behalten, was ja erstmal nicht schlimm ist, wie wir gesehen haben, aber trotzdem behauptet, die volle Summe den Aposteln gebracht zu haben. Darin besteht das Problem. Weil wie hätte es auch ausgesehen, nur einen Teil des Geldes wegzugeben, nachdem Barnabas kurz zuvor all sein Geld, was er für den Acker bekommen hat, abgegeben hat. Und was Petrus später kritisch anspricht, ist nicht der zu geringe Geldbetrag. Wir haben gesehen, dass das Verkaufen und auch das Spenden des Erlöses freiwillig war. Das Schlimme an dem Betrug von Ananias und Sapphira ist die damit verbundene Heuchelei. Und diese Heuchelei, die wirft starke Zweifel an der richtigen Motivation für ihr Handeln auf. Vermutlich wollen sie gut dastehen. Ihr Ansehen vor der Gemeinde ist ihnen wichtig. Warum sonst wollten sie alle glauben machen, dass sie den vollen Erlös gespendet hatten, wenn nicht um das eigene Ansehen vor den anderen Christen zu wahren? Vielleicht kamen ihnen Gedanken in den Sinn, wie zum Beispiel, hast du schon das neue über Barnabas gehört? Er hat seinen Acker verkauft. Das ganze Geld hat er den Aposteln gebracht. Dazu bin ich ja grundsätzlich auch bereit, aber würde ich alles abgeben? Das wäre eigentlich zu viel. Aber wie würde das aussehen, wenn wir nur einen Teil abgeben? Und so weiter und so weiter. Solche Gedanken können sich durchaus in ihren Köpfen abgespielt haben. Und ich denke, wir können uns da ganz gut hineinversetzen. Wie oft fragen wir uns selber, was andere über uns denken? Wie oft beeinflusst das Denken anderer Menschen unser Handeln? Da muss sich jeder selbst diese Frage stellen. Und zumindest ich muss feststellen, es passiert öfter, als man denkt. Dass man doch darüber nachdenkt, wie sehen andere Menschen mich und dass das durchaus Einfluss nimmt auch auf mein Handeln. Ich möchte nicht behaupten, dass die Ehre vor den Menschen, das Ansehen, die einzige Motivation von Ananias und Sapphira war, das Grundstück zu verkaufen und das Geld zu spenden. Aber es war sicherlich eine Motivation, die sie dann letztendlich auch zur Heuchelei und zur Lüge geführt hat. Aus dem Gespräch, das Petrus mit Ananias führt, Vers 3, erfahren wir noch ein weiteres Detail. Und das ist auch der Grund, warum der erste Punkt nicht ein heuchlerischer Plan lautet, sondern ein teuflischer Plan. Lesen wir einmal den Vers 3. Petrus sprach, Ananias, warum hat der Satan oder Teufel dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Und diese Formulierung ist erstmal krass, aber gerade auch im Kontext der Apostelgeschichte hat sie nochmal ein ganz besonderes Gewicht. Denn in der Apostelgeschichte lesen wir ganz oft darüber, dass der Heilige Geist die Menschen erfüllt hat. Das lesen wir an ganz vielen Stellen. Es macht wirklich Freude, das mal zu sehen. Streichen Sie sich mal an, wie oft vom Heiligen Geist gesprochen wird in der Apostelgeschichte. Und Sie werden es immer und immer wieder finden, dass Menschen vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Gerade weil hier auch die Anfangszeit der Gemeinde ist, wo der Heilige Geist auf die Erde kam. Und die Folge ist ganz oft, dass Menschen dadurch voll bevollmächtigt das Wort verkünden, dass dadurch wirklich was passiert. Menschen bekehren sich, Gott wirkt. Das war die Folge, wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Und hier lesen wir jetzt davon, dass offensichtlich Menschen mit dem Satan erfüllt sind. dass der Satan Einfluss nimmt auf dieses Herz, was eigentlich von dem Heiligen Geist erfüllt sein sollte. Und als der Angriff Satans auf die Gemeinde durch außen mit dem Versuch, die Jünger mundtot zu machen, scheitert und nicht die gewünschte Wirkung erzielt, wechselt der Satan offensichtlich die Strategie. Wenn Angriffe von außen nicht funktionieren, muss es eben einer von innen sein, der Feind im eigenen Haus. Satan beeinflusst Menschen in der Gemeinde so weit, dass hier sogar steht, dass er ihr Herz erfüllt. Dass er ihre Motivation manipuliert, ihr Handeln missbraucht, um dadurch Schaden in der Gemeinde zu bewirken. Und Lüge und Heuchelei sind dabei gerne genutzte Waffen des Teufels. Wir müssen nur ganz am Anfang in der Bibel schauen, Garten Eden. Wie manipulierte er am Ende Adam und Eva? Er trieb sie dazu zu heucheln, zu lügen, Gott ungehorsam zu sein. Und er untergräbt, indem er Heuchelei hier in die Gemeinde bringt, untergräbt er das ernsthafte Zeugnis, was diese Gemeinde hat, das gute Zeugnis, die gute Außenwirkung, die die Gemeinde auch hatte, und untergräbt das. Und dazu passt sehr gut ein Erlebnis, das George MacDonald, ein schottischer Pastor des 19. Jahrhunderts, mal aufgeschrieben hat. Und er schreibt: Als ich Pastor in meiner ersten Gemeinde war, führte uns der Herr dazu, ein neues Gemeindehaus zu bauen. Das kennen wir auch, wir haben nicht gebaut, aber gekauft. Wir waren keine wohlhabende Gemeinde, also mussten unsere Pläne bescheiden sein. An einem Punkt der Planung schlug ich dem Architekten vor, dass wir vielleicht ein einfaches Gebäude mit einer aufwendigen Fassade an der Vorderseite bauen könnten, damit es eher wie eine teure Kirche aussieht. Auf keinen Fall, antwortete der Architekt. Eine Kirche steht für Wahrheit und Ehrlichkeit und jede Kirche, die ich entwerfe, wird keine Fassade haben. Ein Gebäude sollte die Wahrheit sagen und nicht vorgeben, das zu sein, was es nicht ist. Ja, der Architekt hat es verstanden. Die Gemeinde soll ein Ort der Wahrheit und der Aufrichtigkeit sein. Ja, und auch wenn es hier nur um ein Gebäude geht, ist der Kern genau der. Wir wollen nach außen das vermitteln, was innen drin auch wirklich ist, weil nur das ist, was am Ende zählt. Und genau dieses Zeugnis der Wahrheit und Ehrlichkeit war jetzt ernsthaft in Gefahr. Petrus setzt jetzt in seiner Auseinandersetzung mit dem Ehepaar noch einen drauf und er zeigt eine weitere Dimension in der Heuchelei des Ehepaares auf. Und das führt uns zum zweiten Punkt der Predigt. Also ein teuflischer Plan war der erste und jetzt kommt Petrus zu einer tragischen Bilanz, eine tragische Bilanz. Und wir lesen hier die Verse 3 und 4 und den Anfang von Vers 9. Petrus sprach Ananias, warum hast der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes für dich auf die Seite geschafft hast. Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt. Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und dann Vers 9, da spricht Petrus zu Sapphira. Petrus sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Auch wenn das Ehepaar vielleicht dachte, dass ihre Lüge keine große Sache wäre, denn sie taten ja immerhin niemandem weh, so offenbart Petrus hier das wahre Ausmaß ihrer Sünde. Die Heuchelei vor den Menschen war nur die eine Seite der Medaille. Sehr viel schlimmer war aber die andere Seite, nämlich dass sie den Heiligen Geist und damit Gott selbst belogen hatten. Das ist die Bilanz, die Petrus hier zieht. Ihr habt nicht nur geheuchelt, ihr habt letztendlich Gott belogen. Im Herzen, das von Satan beeinflusst worden war, hatte Ananias die Tat geplant mit dem Wissen seiner Frau und dann auch ausgeführt. Und beachten wir hier, obwohl Satan Einfluss auf das Ehepaar genommen hat, wird von dem Ehepaar Rechenschaft gefordert. Ähnlich wie im Garten Eden. Ja, Eva schob am Ende auch alles auf die Schlange. Die Schlange hat mich verführt. Wer muss da am Ende die Konsequenzen tragen? Adam und Eva. Wir sind zu 100% verantwortlich für unser Handeln. Und so war es auch bei Ananias und Sapphira. Es gibt hier kein Herausreden. Die Schuld wird vollständig aufgedeckt. Und hier können wir als Gemeinde etwas in Bezug auf Umgang mit Sünde lernen. Geduldete Sünde schadet. Entweder einzelnen Personen oder wie in diesem Beispiel letztendlich einer ganzen Gemeinde, in dem es das gute Zeugnis untergräbt. Und deswegen ist es wichtig, mit Sünde aufzuräumen, Sünde zu bereinigen, Sünde zu klären. Und jetzt muss natürlich nicht jede Sünde öffentlich gemacht werden. Es gibt Sünden, die finden zwischen zwei Personen statt, die gehört auch zwischen diese beiden Personen. Da muss das geklärt werden. Aber hier geht es um eine Sünde, die war öffentlich. Sie hatten öffentlich behauptet, wir geben alles. Und das stand erstmal im Raum. Und diese öffentlich begangene Sünde wurde öffentlich geklärt. Sie wollten alle in dem Glauben lassen, das ganze Geld gegeben zu haben. Und darüber muss jetzt Klarheit herrschen. Aus Vers 6 wird genau das doch deutlich. Neben Petrus und Ananias sind etliche junge Männer dabei, als dieses Gespräch stattfindet. Und das, da könnte man sagen, ja, das ist aber unfair. Warum stellt man ihn denn so bloß? Ja, weil er das öffentlich gemacht hat. Er hat es öffentlich behauptet, öffentlich gegeben und gesagt, ich gebe alles. Und deswegen wurde das öffentlich klargestellt. Und hier müssen wir aber auch eines festhalten. Gemeinde, und hier ist die Versammlung von Menschen gemeint, ist kein Heiligkeitswettbewerb. Ja, dieser Eindruck entsteht so ein bisschen bei dem Verhalten von Ananias und Sapphira. Wir müssen mindestens gleich ziehen. Ja, wir können doch nicht weniger geben. Wir können doch nicht anders handeln als Barnabas. Nein, die Gemeinde ist nicht so ein Ort, wo es darum geht, einen Wettbewerb daraus zu machen. Es gibt kein Mindestmaß an Heiligung, an Heiligkeit dabei zu sein. Sondern diese Haltung wird zwangsläufig zu Heuchelei führen. So zu tun, als würde ich mehr machen, als eigentlich da ist. Gemeinde soll ein Ort sein, in dem jeder mit seinen Schwächen dazugehören kann, wo wir einander helfen, in der Heiligung zu wachsen. Natürlich ist das Ziel, immer heiliger zu werden. Und der Maßstab ist Jesus selbst. Da wird keiner auf dieser Welt herankommen. Aber das ist das Ziel. Und das ist ein Ort, wo wir uns daran bestärken, unterstützen, füreinander beten, einander helfen, auch auf diesem Weg gemeinsam zu gehen. Aber wir machen keinen Wettbewerb daraus. Und ich möchte Ihren Augenmerk nochmal auf ein Detail richten in diesen Versen. Auch wenn Ananias und Sapphira die Täter sind und Petrus hier, der das Ganze aufdeckt, so ist am Ende doch eigentlich Gott die Hauptfigur dieser ganzen Szenerie. In Vers 4 am Schluss lesen wir, du hast hier nicht Menschen belogen, sondern Gott. Gegen Gott ist die Sünde gerichtet und letztendlich um Gottes Ehre eifert Petrus. Um Gottes Ehre geht es Petrus, wenn er das Ganze klarstellen möchte, weil Gott hier angegriffen wird. Und dessen sind wir uns vielleicht häufig nicht bewusst, aber Sünde ist immer zuerst gegen Gott gerichtet. Auch wenn sie erstmal oberflächlich nur Menschen zu beeinflussen scheint und auf Menschen zutrifft, letztendlich ist Sünde gegen Gott gerichtet. Und manchmal haben wir nur diese unmittelbaren Auswirkungen vor Augen, dass die Menschen dadurch verletzt werden. Aber Gott ist immer da und Gott sieht jede kleine Sünde und sie betrifft ihn immer. Und David drückt das auch ganz schön in seinem Psalm 139 aus, wo ich die Verse 7 bis 10 die ihn lesen möchte. Psalm 139, ab Vers 7, da schreibt er, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, bist du da. Mache ich das Totenreich zu einem Lager, bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Diese Verse können ein großer Trost für uns sein. Gott ist immer da, Gott beschützt uns immer, Gott sieht uns. Und so werden sie auch ganz oft benutzt und das ist auch richtig so. Aber diese Verse können uns auch die heilsame Erkenntnis bringen, dass wir vor Gott nichts verstecken können. Ja, es gibt keinen Ort, wo wir uns verstecken können, wo Gott uns nicht sehen würde. Das schließt auch unser Fehlverhalten ein. Gott sieht alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir fühlen. Nichts können wir vor ihm verstecken. Und deswegen sollte auch das immer unsere erste Frage sein. Wie beurteilt Gott mein Handeln, mein Denken? Nicht die Achtung vor den Menschen. Natürlich leben wir in einer Welt, wo wir auch Rücksicht nehmen auf andere Leute und natürlich haben wir im Kopf, wie nehmen andere Menschen mein Handeln wahr. Aber das sollte uns nicht dazu führen, dass wir heucheln, dass wir lügen, dass wir unehrlich sind, nur weil wir gut dastehen wollen. Letztendlich wollen wir von Gott beurteilt werden. Das hatten Ananias und Sapphira nicht bedacht, als sie den Entschluss gefasst hatten und letztendlich ihre Tat auch ausgeführt haben. Und jetzt stehen sie sich dieser tragischen Bilanz gegenüber. Ihr habt Gott belogen. Das ist ein vernichtendes Urteil. Und jetzt folgt auf den teuflischen Plan mit der tragischen Bilanz der dritte Punkt, nämlich das tödliche Urteil. Und da lesen wir jetzt die Verse 5 und 6 und 9 bis 11. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. und dann Vers 11, ab Vers 9 meine ich. Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie, Saphira, sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Nachdem Ananias diese Bilanz vor Augen geführt wird, stirbt er. Wir erfahren nichts Genaueres, woran er gestorben ist, wie Gott das gemacht hat, aber er stirbt. Und es ist Fakt, dass dieser Tod zweifellos damit zusammenhing mit ihrer zuvor begangenen Sünde, die von Petrus aufgedeckt wurde. Er starb, wurde hinausgetragen und dann auch ziemlich schnell begraben. Das war alles noch, bevor seine Frau davon erfahren hat. Und das war jetzt nicht, es muss nicht unbedingt böse, es ist keine böse Absicht, dass es für ihr geheim gehalten wird, sondern es war üblich in der damaligen Zeit, aufgrund der hohen Temperaturen, dass die Toten sehr schnell begraben werden mussten. Auf jeden Fall kommt dann Saphira 3 Stunden später, nachdem ihr Mann schon gestorben war, ebenfalls zu Petrus. Petrus fragt auch sie nach dem Geld. Sie bestätigt die Lüge ihres Mannes. Und hier hätte sie nochmal die Chance gehabt, es gerade zu stellen. Ob das irgendwas an der Konsequenz geändert hätte, wissen wir nicht. Aber auch sie bestätigt hier aktiv, ja, das war wirklich das ganze Geld, was wir bekommen haben. Wir haben alles gegeben. Und auch sie stirbt daraufhin und wird dann bei ihrem Mann begraben. Und anders als bei Ananias ist bei diesem Gespräch dann niemand mehr dabei als dritte Person. Das ist aber auch nicht erforderlich, denn die Sünde war bereits öffentlich aufgedeckt worden und geklärt. Und deswegen kann das hier auch quasi in der Zweisamkeit stattfinden. Die Konsequenz ist am Ende die gleiche. Auch die Frau muss sterben. Und vielleicht fällt einigen von Ihnen dazu auch eine Begebenheit aus dem Alten Testament ein, im Volk Israel, wo es auch eine Person gibt, die es mit Geld und Besitz nicht ganz so genau genommen hatte. Und ich spreche hier von Achan. Nachdem die Israeliten Jericho als erste Stadt in Kanaan eingenommen hatten, hatte Gott dem Volk verboten, irgendetwas zu plündern aus dieser Stadt. Die erste Stadt sollte komplett für Gott sein. Sie sollten nichts mitnehmen. Und Achan missachtete diese Anweisung, nahm Geld und Sachgüter und versteckte sie in seinem Zelt. Und am Ende hatte das Konsequenzen, dass das Volk den nächsten Kampf verloren hatte. Gott sagt, da ist Sünde im Volk. Achan wird als Schuldiger identifiziert, Gott macht das. Und am Ende stirbt Achan vor den Augen des Volkes. Und jetzt werden Sie vielleicht einwenden, dass Gottes Urteil sowohl bei Ananias und Saphira als auch bei Achan ziemlich hart ist. Ja, ziemlich unmittelbar und ziemlich heftig. Für eine einfache Lüge so eine harte Strafe. Und in der Geschichte der Gemeinde kam Heuchelei sicherlich noch häufiger vor. Und auch heute finden wir noch Heuchelei in der Gemeinde, in vielen Gemeinden. Aber warum ist dann das Urteil heute nicht auch noch tot? So wie es damals bei Ananias und Saphira war oder wie es bei Achan gewesen ist. Und um diese Frage zu beantworten, ist es interessant, einmal einen genaueren Blick auf die Umstände zu werfen. Der Tod von Achan und seine Sünde steht ganz am Anfang der Landnahme Kanaans. Es ist ganz am Anfang eines neuen Abschnitts für das Volk Israel, nämlich die Zeit im eigenen Land. Nach langer Zeit in der Wüste ging es nun endlich daran, ihr eigenes Land zu haben. Und Gott macht hier durch das harte Gericht in Achan ganz am Anfang deutlich, es kann nur nach meinen Anweisungen gehen. Nur wenn ihr mir folgt und mir gehorsam seid, kann das funktionieren. Das sind die Spielregeln. Und wenn wir etwas weiter zurückschauen in Israel, finden wir noch so ein ähnliches Urteil, nämlich bei den Söhnen von Aaron, Nadab und Abihu. Die wurden als erste Priester eingesetzt, führten den Opferdienst aber nach eigenem Gutdünken aus, missachteten Gottes Anweisungen und machten es anders. Und auch sie werden mit dem Tod bestraft. Und auch hier stehen wir am Anfang eines neuen Abschnitts. Der Opferdienst wird eingeführt. Und Gott macht auch hier deutlich, im Dienst, gerade im Opferdienst für mich, ist kein Platz für Selbstverwirklichung. Da geht es nach meinen Anweisungen. Jetzt kommen wir zurück an Ananias und Saphira. Was sind hier die Rahmenbedingungen? Die Gemeinde ist gerade erst am Entstehen. Ein ganz junges, zartes Pflänzchen. In Kapitel 5 wird das erste Mal das Wort Ekklesia für Gemeinde benutzt. Was hier mit Versammlung wiedergegeben wird. Und das heißt nicht, dass es erst ab hier Gemeinde als solches gibt, aber die Gemeinde entsteht gerade. Ein paar Kapitel vorher lesen wir, wo die ersten große Anzahl an Menschen zum Glauben kommt. Und dieses zarte Pflänzchen muss geschützt werden. Und wie auch bei Nadab und Abihu und bei Achan sehen wir hier ein vergleichsweise hartes und direktes Urteil. Und Gott unterstreicht hier mit diesem Urteil die Wichtigkeit der Gemeinde für ihn. Auch hier stehen wir am Anfang eines neuen Abschnitts, nämlich die Zeit der Gemeinde. Für Gott ist Gemeinde etwas Heiliges. Sie liegt ihm am Herzen. Und vielleicht haben Sie sich auch gefragt, warum die Lesung heute aus Epheser 5 war, ein Text, den wir eigentlich eher von Hochzeiten kennen, wo es um das Verhältnis von Mann und Frau geht und die Frauen sollen sich die Männer unterordnen, die Mann soll die Frau lieben. Aber in diesen Versen steckt ganz viel über Gemeinde drin. Ich möchte da einfach ein paar Verse nochmal lesen aus Epheser 5, nämlich die Verse 25 bis 27. Epheser 5, 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jesus selbst hat am Kreuz sein Leben gegeben, damit Menschen Vergebung für ihre Sünden bekommen kann. Durch sein Opfer, also nicht für sie und auch für mich, für jeden Einzelnen, besteht jetzt wieder Hoffnung, dass Menschen zu Gott kommen können, dass diese Feindschaft, die seit dem Sündenfall in Garten Eden zwischen Gott und Menschen besteht, überwunden wird. Wer dieses Opfer für sich persönlich in Anspruch nimmt, der wird zunächst Teil dieser globalen Gemeinde Jesu. Er gehört dann zu Jesus und letztendlich hoffentlich irgendwann auch Teil einer Ortsgemeinde. Und verstehen Sie, Gemeinde meint hier kein Gebäude, es ist keine Institution. Dieses Gebäude ist schön, das wir haben, aber das ist nicht Gemeinde. Ein schönes Kirchengebäude ist nicht Gemeinde. Man kann in einem Zelt zusammenkommen, was auseinanderfällt, man kann unter freiem Himmel zusammenkommen und das ist Gemeinde. Gemeinde sind die Menschen, die zu Jesus gehören. Das ist Gemeinde. Und die Bibel ermutigt sehr zur Ortsgemeinde, deswegen braucht man irgendwie auch einen Ort, wo man sich versammeln kann und treffen kann. Aber Gemeinde sind die Menschen, die zu Jesus gehören. Und diese Menschen, die liegen Gott am Herzen. Gott liebt die Gemeinde. Und er setzt die Ehe als ein Bild für das Verhältnis zwischen Jesus und seiner Gemeinde ein. Eine Gemeinschaft, die inniger nicht sein kann, menschlich gesehen. Mann und Frau. Und das ist das Bild, was Gott für die Gemeinde einsetzt, wie Jesus zu seiner Gemeinde steht, Mann und Frau. Gemeinde ist etwas Heiliges für Gott, etwas Kostbares. Und um diese Bedeutung der Gemeinde deutlich zu machen, denke ich, ist Gottes Urteil so direkt und so hart. Es musste ganz klar sein, dass in der Gemeinde kein Platz ist für Heuchelei vor Ansehen der Menschen. Darum geht es in Gemeinde nicht. Was wäre passiert, wenn Gott diese Sünde geduldet hätte? Gerade in dieser Anfangszeit der Gemeinde. Heuchelei und Unwahrheit hätte dazu führen können in der Anfangszeit, dass die Gemeinde krank herangewachsen wäre. Etwas, was für Gott so kostbar ist, wäre von Anfang an verkrüppelt groß geworden. Hätte viel von seinem guten Einfluss eingebüßt, was die Gemeinde auch in der Gesellschaft haben kann und soll. Vielleicht wäre das Ehepaar nicht die ersten Heuchler gewesen. Und hätten sich viele dem angeschlossen und das Zeugnis der Gemeinde wäre kaputt gegangen. Und nicht umsonst gebraucht Jesus das Bild vom Sauerteig, wenn er über Sünde spricht. Eine kleine Menge reicht, um einen großen Teig zu verderben oder zu durchsetzen, muss man eigentlich eher sagen. Es fängt klein an und breitet sich dann unkontrolliert aus. Und hier möchte ich noch eines klarstellen. Ich bin davon überzeugt, dass es sich bei Ananias und Saphira um echte Gläubige handelt. So wie der Text über sie spricht, zeigt es, dass sie mehr als nur Teilnehmer dieser Gemeinschaft waren. Menschen, die einfach dabei waren. Sie konnten den Heiligen Geist belügen. Das heißt, sie hatten eine Beziehung zu diesem Heiligen Geist. Und ich finde, es wird schon sehr deutlich, dass sie dabei waren, dass sie dazugehörten, dass sie wirklich Teil dieser Gläubigen waren. Wir werden sie also im Himmel wiedersehen. Weil Gott davon spricht, dass er die Seinen bewahrt. Das heißt, wir dürfen wissen, dass selbst diese vermeintlich schwere Sünde nicht dazu geführt hat, dass Gott sie quasi abgestoßen hat, auch wenn das Urteil so hart war und dem menschlichen Tod zur Folge hatte, werden wir sie wiedersehen. Sie haben ihr Heil, ihre Rettung nicht verloren. Aber sehr wahrscheinlich wird der Lohn, den sich das Ehepaar vielleicht geistlich für dieses Opfer erhofft hatte, beim Lohngericht etwas geringer ausfallen, als vielleicht erwartet. Ja. Aber sind wir hier schon am Ende? Nein, es gibt noch einen wichtigen Aspekt, den ich hier ans Ende stellen möchte. Das haben wir schon gelesen in Kapitel 5 und Vers 11. Ich will das noch einmal lesen. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied, und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Und dann Vers 11, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die es hörten. Damit endet sowohl die Szene von Ananias als auch die Szene zu Sapphira. Das tödliche Urteil, was Gott hier vollstreckt, löst Furcht aus bei allen, die es hören. Und das müssen wir unterscheiden von der reinen Angst, die wir auch kennen. Wir lesen zum Beispiel auch in Kapitel 2, Vers 43, von einer Furcht, die über die Menschen kam, als von dieser innigen Gemeinschaft in der Gemeinde die Rede ist. Also es ist nicht eine Angst, sondern es ist eher eine Ehrfurcht vor Gott, ein starkes Erschüttertsein und Erstauntsein. Die Menschen haben Respekt vor dem Handeln und vor der Souveränität Gottes. Es ist eine Furcht, die zur Anbetung treibt, eine Furcht, die noch mehr Hingabe hervorbringt. Und das wird auch deutlich, wenn wir etwas über den Predigtext hinausschauen, nämlich ab Vers 12, was folgt unmittelbar nach diesem harten Exempel, was in der Gemeinde statuiert wird. Da lesen wir, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den Übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Dieses harte Urteil führt nicht dazu, dass die Menschen abgestoßen sind von der Gemeinde. Ich will da auf keinen Fall mitmachen, das ist ja lebensgefährlich. Nein, das Zeugnis geht weiter, es breitet sich aus und letztendlich bekehren sich noch mehr Menschen. Die Gemeinde wächst, das geht weiter. Das Handeln Gottes hat die Menschen nicht abgeschränkt, sondern ermutigt, weiterzumachen und sich voll Gott hinzugeben. Ich komme zum Schluss und fasse noch einmal zusammen. Auch heute stehen wir in der Gefahr, dass der Teufel versucht, die Gemeinde von innen heraus anzugreifen. Durch die Menschen, die Teil dieser Gemeinde sind. Wir sind Menschen, wir sind sündig, wir sind anfällig für Sünde. Und das wird sich auch nicht ändern, solange wir auf dieser Welt leben. Sünde ist ein Teil dieser Welt und wir werden sie erst loswerden, wenn wir eines Tages bei Gott sein werden. Und es gibt genug Beispiele für Gemeinden, die schon lange nicht mehr für die echte Wahrheit eintreten oder kämpfen, wo Heuchelei, Lüge, Unwahrheit und sonstige Sünden normal sind, wo die Gemeinde quasi zerstört ist und kein Zeugnis mehr nach außen hat, was gut ist. Wir haben bei diesem Ehepaar gesehen, dass der Teufel sich hier unter anderem der Lüge und Heuchelei bedient hat und das Ansehen von den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Ein teuflischer Plan, um eine Gemeinde von innen heraus zu schädigen. Und am Ende die tragische Bilanz. Die Sünde war gegen Gott gerichtet. Sünde ist in erster Linie immer ein Verschulden vor Gott. Dann auch oft von Menschen, aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass es immer um Gott geht. Und die Konsequenz in diesem Beispiel war am Ende ein tödliches Urteil. Gott macht sehr deutlich, dass in der Gemeinde kein Platz für diese Unwahrheit und Heuchelei ist. Die Gemeinde soll heilig sein. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo Gott geehrt wird, wo es um Gott geht. Und hier stehen wir alle in der Verantwortung vor Gott. Ist dein Leben Gott geweiht? Lebst du in dem Bewusstsein, dass dein Leben ein Opfer für Gott ist? Oder versuchst du nur eine heilige Fassade aufrechtzuerhalten, um nach außen gut dazustehen? Vor Gott können wir das nicht verbergen. Und ich denke nicht, dass Ananias und Sapphira bewusst der Gemeinde schaden wollten durch ihr Handeln. Das macht es ja nochmal schwieriger, das zu enttarnen. Aber indem sie ihr Ansehen vor den Menschen höher achteten als das vor Gott, machten sie sich selbst zu Werkzeugen des Teufels. Und das müssen wir uns bewusst sein. Auch wenn sie nichts Böses im Schilde hatten und die Gemeinde nichts zerstören wollten, machten sie sich dadurch quasi zu Werkzeugen, die der Satan benutzen konnte, um der Gemeinde Schaden zuzufügen. Gott liebt die Gemeinde. Und damit liebt er auch vor allem die Menschen, die diese Gemeinde bilden. Und lassen Sie uns das wirklich uns vor Augen führen und auch unser Leben prägen, gerade wenn es um Gemeinde geht oder auch unsere persönliche Heiligung vor Gott. Wir stehen vor Gott und lassen Sie uns das mit in die neue Woche nehmen. Amen.